der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Thema und einem noch großartigeren Gast. Herzlich willkommen, Amir.
Vielen Dank, Erik. Freut mich, mit dabei zu sein.
Ja, übrigens, Amir sagt man, ne? Die Betonung ist hinten, oder?
Also die Betonung ist manchmal hinten, manchmal vorne. Ich heiße eigentlich Amir Reza. Für meine Lehrer hieß es damals immer Amir Reza dann. Und das hat dann irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und seitdem halten wir es einfach simpel, sobald mich jemand irgendwie nennt, ob Amir oder Amir, ich reagiere auf alles.
Okay, wunderbar. Nur nicht auf Herr Bohnenkamp oder so. Sehr gut.
Schon, ja.
Das Thema, über das wir hier sprechen, ist ein aus meiner Sicht super wichtiges. Es wird nicht genug über Lead-Gen gesprochen.
Ja.
Jeder kommt damit in Berührung, egal aus welcher Richtung. Aus meiner Sicht so ein bisschen der noch nicht fertig geschliffene Diamant des Marketings, weil dort aus meiner Sicht die größten Kundenwerte noch schlummern und die Practices sehr weit auseinandergehen. Aber das werden wir ja heute gleich besprechen. Das ist sozusagen eine Lead-Gen-Special-Folge. Du bist kein Vertreter einer Agentur, die für kleines Geld 180.000 Leads generiert. Das ist das, was in meinem LinkedIn-Feed immer reinkommt.
Ja.
Sondern du bist einer der Co-Gründer von Heyflow, ein, so wie ich finde, sehr, sehr ordentliches, wenn nicht sogar das marktführende oder mitteleuropäisch marktführende Tool, was Flows, wie der Name schon sagt, die man im Lead-Gen ganz, ganz dringend braucht, besser macht. Aber das wirst du gleich selbst erzählen, ohne jetzt hier einen Werbeblock zu machen. Ne?
Aber
bevor wir über die Schönheit von richtigen oder von der nächsten Generation von Lead-Generation sprechen, stell dich doch bitte kurz selbst vor.
Ja, mache ich gerne. Genau, also mein Name ist Amir, ich bin einer der beiden Gründer von Heyflow, habe initial meine Karriere bei Metring gestartet, heute die größte Recruiting-Plattform im Healthcare-Bereich. Mhm. Und als ich damals dort gestartet bin, waren wir quasi gerade so die allerersten, die sich damit beschäftigt haben, wie können wir gerade in diesem Markt, der so total umkämpft ist, ja, Krankenschwestern und Krankenpfleger zu gewinnen, wie können wir den gewinnen? Ja? Mhm. Und wir haben sehr, sehr früh, ich glaube, wir waren sogar die Ersten, damals auf Performance-Marketing gesetzt, waren die Ersten, da war Facebook Recruiting noch keine Special-Ad-Kategorie. Mhm. Das heißt, du konntest wirklich Performance-Marketing in dem Bereich machen, genauso wie du es auch im B2C-Lead-Gen-Bereich machen konntest. Und wir haben uns versucht, mal so ein bisschen diese Best Practices dort anzugucken und zu schauen, okay, wie können wir das richtig gut machen? Denn nochmal, ne, Metring, Two-Sided Marketplace, du hast die KrankenpflegerInnen auf der einen Seite, du hast die Krankenhäuser auf der anderen Seite. Unser Job war, möglichst viel auf unsere Plattform zu bekommen und miteinander zu vermitteln, aneinander zu vermitteln und damit eben auch unser Business aufzubauen. Naja, und meine Aufgabe war es damals einfach so als Mitarbeiter Nummer eins, das initiale Engineering, Produkt und Design Department aufzubauen, um mich vor allem mit der Frage zu beschäftigen, wie kriegen wir es hin, dass möglichst viel von unserem Ad-Traffic, den wir uns einkaufen, hinterher zu Bewerbungen oder zu Leads auf unserer Plattform konvertiert. Ja.
Ich finde das einen ganz guten Punkt, also diese initiale Situation, ein zweiseitiger Marktplatz.
Ja.
Nur hier ist es, wenn ich es richtig verstehe, ja auch so, dass es nicht nur langt, also in diesem HR-Situation, wo ja ein knappes Gut, nämlich Krankenpflegerinnen, Pfleger und etc. Gesucht werden. Das langt ja nicht einfach nur, das eh schon da bestehende Suchvolumen irgendwie abzugreifen, sondern du musst ja richtig durch Push-Marketing Awareness schaffen und dann versuchen, in Dialog mit dem Target zu treten.
Ne? Absolut, absolut. Mhm. Ja. Und damals, ich meine, heute hast du wahrscheinlich auch selbst festgestellt, auf TikTok, Facebook und Instagram ist alles voll mit Recruiting. Ja. Mhm. Also da wird wirklich Lead-Gen auch gemacht im Recruiting-Bereich durch Performance-Marketing. Mhm. Und das war damals, wir sprechen hier vom Jahr 2016, 2017, war das noch nicht so. Ja, das heißt, wir waren da wirklich so gerade die allerersten.
Ja. 5-6 Jahre her.
Also, ja,
das Riesen damals. Also, wenn ich von damals spreche, dann meine ich die 90er Jahre.
Aber der Markt ist unfassbar schnell gewachsen. Und darüber werde ich gleich mal ein bisschen was erzählen. Ja. Aber long story short, wir standen gerade einfach damals vor dem Problem, dass wir uns überlegen mussten, wie kriegen wir das hin, dass möglichst viel von unserem Ad-Traffic wirklich gut konvertiert. Mhm. Ja. Und was ich damals gemacht habe, und ich war komplett grün hinter den Ohren, aber ich habe mir einfach mal angeguckt, was kann ich eigentlich lernen, wenn ich mir mal verschiedene Industrien angucke, in denen Lead-Gen sehr, sehr gut gemacht wird. Mhm. Ja, und in denen wir sehen können, dass es Player gibt, die extrem schnell an Marktmacht gewonnen haben, die einfach sehr schnell gewachsen sind. Mhm. Ja, was kann ich von denen lernen? Und ich bin eigentlich reingegangen, habe mir angeguckt, was sehen wir im Bereich Insurance. Ja, mhm. Da haben wir damals schon Firmen wie Lemonade gesehen, die halt innerhalb von 5-6 Jahren haben die ein IPO gemacht. Mhm. Die verkaufen dann am Ende des Tages immer noch ein ganz normales Versicherungsprodukt, aber die haben diese komplette Buying Experience, die komplette Lead-Gen, also dieses komplette Lead-Gen-Modell, haben die einfach anders gedacht. Mhm. Ja, die haben sich einfach darauf eingestellt, dass Mobile First sich gut anfühlen muss, dass es einfach interaktiv sein muss, dass es individualisiert sein muss. Ja, genau das Gleiche konnten wir auch beobachten, wenn wir uns an Bereiche angeguckt haben wie Real Estate. Ja, da haben wir Unternehmen gesehen wie MacMakler, ja, die einfach im Wesentlichen natürlich so ein ganz normales, klassisches Maklermodell fahren, aber gerade auf der Lead-Gen-Seite, also so die allerersten gewesen sind, die es geschafft haben, besonders gut darin zu werden, Leads von Immobilienverkäufern zu gewinnen. Mhm. Ja. Wir haben aber auch genauso in anderen Bereichen wie Financial Services Unternehmen gesehen und da fanden wir damals sehr, sehr spannend zu sehen, was ein Taxfix gemacht hat. Ja, auch wieder hier in dem Bereich. Mhm. Ja. Es gibt schon seit 20 Jahren diese Viso-Software, die man sich irgendwie jedes Jahr kaufen kann, um irgendwie seine Steuererklärung zu machen. Aber auch hier ein Unternehmen zu sehen, das wirklich den kompletten Double Down gemacht hat auf eine richtig gute User Experience, ja, und es geschafft hat, wirklich gut Leads zu gewinnen, zu qualifizieren, aber natürlich auch die Steuer von denen zu erklären. Mhm. Ja, also es ist ja quasi kein Selbstzweck, soll sich ja nicht nur gut anfühlen, sondern es soll ja auch was passieren. Ja, das fand ich extrem spannend. Ja? Und ich glaube, dieser gemeinsame Nenner oder dieses Theme, das man da eigentlich immer wieder erkennen konnte, war, dass keine dieser Firmen mehr irgendwie eine klassische Webseite gebaut hat. Also die haben irgendwie keine Webseite gehabt, die irgendwie nur Inhalte anzeigt, ohne irgendwie eine Interaktionsoberfläche zu bieten. Die haben alle keinen Chatbot. Damals waren ja so Chatbots voll im Rennen. Ja? Ja. Die werden heute einfach vor allem natürlich im Support-Bereich genutzt. Es gibt super gute Companies, die das machen. Ja? Aber keiner hat einen Chatbot von denen genutzt. Und keiner hat auch irgendwie so ein normales Webformular genutzt. Ja? Du kennst dieses klassische Kontaktformular. Ja. So, wo du dann irgendwie,
das gibt es ja heute noch. Das ist heute ja nicht noch, so, dass das schon weg ist.
Es ist nicht weg, aber es ist quasi... Es stirbt so gerade seinen langsamen Tod, ne? Und
es ist ja schön, wenn es ein Tod stirbt, aber ich kann das noch nicht erkennen.
Und das war so dieses Common Theme, das wir beobachtet haben. Wir haben gesagt, okay, das muss sich gut anfühlen, das muss interaktiv sein, das muss auf Mobile extrem gut funktionieren. Und das ist im Wesentlichen für uns eine neue Art eines Interfaces. Und wir haben das damals als Flow bezeichnet, als Clickflow bezeichnet, weil es einfach so eine Art Hybrid war, ne? Aus einem Formular, aus einem Chatbot, aus einer Website. Und das war einfach wahnsinnig schwierig zu bauen. Es hat ewig kein Chaos, war wirklich, glaube ich, so der größte Schmerz, den ich bisher in meiner kurzen beruflichen Laufbahn erlebt habe, das zu entwickeln. Und es gab natürlich auch kein Softwareprodukt dafür, das uns damals immer helfen konnte.
Ja. Beschreib vielleicht nochmal kurz für diejenigen, die nicht von morgens bis abends schon über Lead-Gen nachgedacht haben, was der Flow eigentlich bedeutet. Also das, also wirklich von der ersten bis zur letzten Seite, welche Stufen so traditionellerweise gebaut. Also früher wurden die ja gebaut und was eigentlich die Herausforderung dabei ist. Ich glaube, jeder, der schon mal gemacht hat, weiß sofort, was es bedeutet. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz gute Brücke, ganz kurz über euer Produkt zu sprechen.
Ja, genau. Also ich glaube, die große Herausforderung ist, dass du einfach viele verschiedene Funktionalitäten hast, die an sich auch in Softwareprodukten befinden, aber die du quasi in ein Interface irgendwie bekommen musst. Ja? Und fangen wir vielleicht mal bei dem ersten Thema an, rund um eine individuelle Experience anzubieten. Ja, und das ist quasi bedeutet, dass der Flow natürlich auf die Antworten, die der Kunde, die Kunden gibt, reagieren soll. Also das heißt, das ist eine dynamische Experience. Das heißt, wir haben hier Logik mit drin. Ja? Und diese abzubilden ist schon mal so das erste Thema, weil du hast auf der einen Seite natürlich diese Wenn-Dann-Logik bei deinen ganzen Fragen, aber du hast natürlich auch eine komplette Business-Logik, die dahinter hängt und Trigger, die ausgelöst werden, wenn das eine Ereignis eintritt, aber nicht das andere Ereignis. Ja? Dann hast du auf der anderen Seite natürlich die Schwierigkeiten, ein schönes Frontend zu bauen. Das ist klassischerweise das, was du in diesen Website-Bildern sehr, sehr gut machen kannst. Ja, du kannst ja heute in solchen Softwareprodukten wie einem Webflow extrem gut deine UI abbilden. Ja. Und das Dritte ist vor allem die Analyse. Ja. Du möchtest ja sowas auf der Marketingseite ansetzen. Das heißt, du möchtest genau verstehen, Wie gut funktioniert das? Du möchtest genau durchtracken können, du möchtest einen AB-Test drauf fahren können und das macht das Ganze ja einfach total komplex. Ja? Und das vierte sind natürlich ein Haufen an Integration, die du dafür dann eben auch brauchst. Und das war im Wesentlichen so die Kern-Challenge, ja, die wir da auch gesehen haben oder das, was auch so die Entwicklung von Flows so schwierig gemacht hat. Ja. Und das eine ist natürlich einmal die initiale Entwicklung, aber wie wir halt wissen, auch in der Marketing, aber auch in der Produktentwicklung, ist ja mit der initialen Entwicklung nicht getan. Das heißt, du musst ja später eigentlich immer die Schnelligkeit haben, dass wenn du irgendwie siehst, hey, wir haben hier extrem hohe Drop-Off-Rates auf der Seite, auf der wir jetzt gerade nach dem Vornamen fragen, musst du ja darauf reagieren können. Ja? Und bevor du eben diesen Change-Request lostreten musst an deine Produktmanager, dann an dein Entwicklungsteam und das durch ist, ja, hast du halt wieder extrem viel Online-Marketing-Budget ausgegeben. Ja? Und das ist im Wesentlichen das, was wir eben versuchen auch zu lösen mit Heyflow. Ja?
Ihr seid eine Softwarelösung, also erklär ruhig mal das Geschäftsmodell, was
ihr habt. Genau, also es ist eine Softwarelösung, die quasi in einem Abo-Modell, einem Lizenzmodell verkauft wird. Wir machen das mittlerweile in 45 Ländern, haben also im Wesentlichen
45 Ländern.
Also um jetzt vielleicht mal die Brücke zu spannen. Ja. Also irgendwann mal bei Metring rausgegangen und dann halt gesagt, komm, das ist halt ein großes Problem. Wir sehen hier einfach ein Interface, das extrem geil aussieht, sich gut anfühlt, das gut konvertiert. Ja. Das Unternehmen hinter darin unterstützt auch einfach eine bessere Kundenakquise zu machen. Ja. Warum hat das noch keiner gebaut? Und weil es natürlich verdammt schwierig ist und weil du, wie gesagt, so viele Sachen zusammenbringen musst. Ne? Und das ist dann eben die Motivation gewesen, die Firma zu gründen. Und das machen wir jetzt seit 3 Jahren, machen das, wie gesagt, in 50 Ländern, machen das eigentlich nur im Lead-Gen-Bereich. Mhm. Ja? Also alle unsere Kunden nutzen Heyflow, weil sie ihr Online-Marketing-Budget darauf schmeißen.
Was heißt eigentlich nur, weil ihr keinen Website-Builder baut oder kein Backend? Also was könnte man sonst machen, wenn man
du könntest ja auch rein theoretisch, ne? Kannst du auch sagen, hey, ich kann damit ja auch einfach simple Befragungen machen und ich mache jetzt eine Employee Happiness Feedback Survey.
Okay.
Ich mache jetzt mein Kundenresearch damit.
Okay. Ja. Aber ihr konzentriert euch einfach nur auf den Marketingprozess.
Absolut. Genau. Ja, und vor allem, weil damit dann natürlich auch ganz bestimmte Buying Criteria oder Buying Requirements von Marketeers verbunden sind. Und die müssen wir natürlich komplett erfüllen. Okay. Und deshalb liegt unser Fokus nur da drauf. Ja.
Ich verstehe die Perspektive. Also das ist die Entscheidung, ob du alles anbietest, was man mit dieser Art von Tool- und Prozessmöglichkeit irgendwie kann oder ob man sich eher funktional in die Marketing-Richtung vertieft. Okay, das verstehe ich sofort.
Ja.
Finde ich auch schlau.
Ja, und das machen wir jetzt genau für verschiedenste Unternehmen, angefangen von Fortune 500 Companies, wie einer Adecco, großen Banken wie der Crédit Agricole, machen das aber auch für Scale-Ups und Startups wie einem McMakler, GetSafe, Clark, McMakler auch witzigerweise mit dabei, obwohl es damals für mich so ein großes Vorbild gewesen ist. Ich dachte niemals, dass sie irgendwann mal unsere Kunden werden würden, aber auch zu sehen, dass so eine Firma am Ende des Tages dann auch so ein Produkt benutzt, obwohl es so ein großes Engineering Department hat. War für uns natürlich dann auch echt ein großer Milestone, ja. Und das sind im Wesentlichen Kunden, die kommen aus dem Financial Services Bereich, die kommen aus dem Versicherungsbereich, die kommen aus dem Energiebereich, wie so ein Solar, ja, die kommen aber auch aus dem Recruiting-Bereich, ne? Das sind so die Top 5, 6 Industrien, die wir sehen und in denen einfach Lead-Gen eine unfassbar große Rolle spielt und in denen du halt auch siehst, dass selbst kleine Conversion-Improvements, also wir bei unseren Kunden sehr große Conversion-Improvements, aber da können natürlich bei den Budgets auch kleine Conversion-Improvements einen extrem großen Impact haben auf den Umsatz und damit dann eben auch auf die Profitabilität des Geschäfts.
Ja. Das finde ich eine super Überleitung zu der Frage, was sind denn eigentlich so typische Industrien, aber noch interessanter ist, glaube ich, also in Industrien, Advertiser, sondern auch welche Situationen sind das eigentlich, wo man Lead Gen wirklich gut machen. Also man muss es ja eigentlich immer gut machen, weil es gibt ja auch dort es gibt einen Wettbewerb, aber die Anwendungsgebiete, die finde ich super spannend. Vielleicht gehen wir die einfach mal durch. Mir ist übrigens nochmal aufgefallen, weißt du, was das erste Lead-Gen, also mit einer der ersten Lead-Gen-Themen damals, ne? Ich habe gerade nur über dieses damals nachgedacht. damals gab es, vielleicht kennst du das noch, Ist, sagt sie der Spruch was, ist ihre private Krankenversicherung auch zu teuer?
Nee.
Nie gehört? Nein, das siehst du. Das, was bist du für ein Jahrgang?
92.
Ja gut, das konntest du, also das ist was halt im Kindergarten, als das kam.
Ja.
Das war, die haben Radiowerbung gemacht, das war im Grunde Lead Gen, um in diesem, sag mal, schmalen PKV-Bereich Leute zu finden, die einfach dachten, jeder denkt, dass seine private Krankenversicherung auch zu teuer ist.
Ja.
Du bist jeder, der privat versichert ist. Und das haben die damals, das kam im Radio und sonst was überall. Das war unglaublich erfolgreich, irgendwie ein süddeutsches Unternehmen. Und die haben das danach eben ins Display übersetzt. Und wie sahen die Display-Motive aus? Ganz klassisches Thema private Krankenversicherung. Da waren immer so leicht bekleidete Damen in der Sauna abgebildet. Mit dem Text unten drunter ist ihre private Krankenversicherung auch zu teuer. So, das war Lead Gen aus den frühen 2000er.
Ja.
Warum erzähle ich das? Weil die, weil das Muster war auch schon damals. Es ist eigentlich ein Low-Interest-Produkt. Keiner wacht auf und denkt, heute muss ich meine private Krankenversicherung optimieren.
Ja.
Sie sind schwer zu selektieren. Also du kannst nicht einfach mit Streuverlusten irgendwie arbeiten. Und sie haben extrem hohe Kundenwerte. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt.
Absolut.
Dass die Kundenwerte eines PKV, eines wechselbereiten PKV-Versicherten halt sehr, sehr hoch ist und das so Lead-Gen funktioniert. Aber 20 Jahre später, wie machen denn so... Vielleicht nimmst du mal eine Industrie, die besonders weit ist oder eine im Mittelfeld, von der man sich was abgucken kann.
Ich glaube, es gibt viele verschiedene interessante Industrien. Also ich
finde mit dem Makler oder Solar von mir.
Ich finde Solar interessant, ich finde Versicherung sehr interessant, ich finde auch Recruiting extrem interessant. Mhm. Also Recruiting ist vielleicht so der Bereich, in dem man es am wenigsten erwartet, aber du hast an sich ja auch sehr hohe Kundenwerte, wenn du Personalvermittlung machst, weil du bekommst halt deine 15-20% aufs Bruttoeinkommen und hast insofern natürlich recht hohe Werte da.
Mhm.
Und das ist ein Bereich, den ich spannend finde, weil man hier eben auch sieht, wie viel über Social geht.
Ja,
also auf Facebook, Instagram wird halt sehr, sehr gut beworben.
Mhm.
Ja, Google Ads wird sehr, sehr stark beworben.
Mhm.
Und dann geht es natürlich schnell los mit dem Flow, mit der Vorqualifizierung, mit einer einfachen Frage am Anfang.
Mhm.
Ja, also können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, was sind so die Sachen, die gut gemacht werden, die schlecht gemacht werden. Aber genauso ist natürlich auch interessant im Versicherungsbereich. Ne? Auch hier sehen wir super gute Beispiele von Unternehmen, die halt auch jetzt so sehr, sehr früh schon damit angefangen sind, UGC zu nutzen, die auch einfach nochmal mehr auf Authentizität setzen, die nicht nur auf schön designte Ads setzen, sondern eben auch gucken, okay, wie können wir den Kundenwert vielleicht indirekt nochmal so ein bisschen vermitteln.
Mhm.
Ja? Und die dann dabei auch einfach sehr gut damit arbeiten, Leute schnell abzuholen und Leads einfach sehr, sehr gut zu qualifizieren und einzusammeln.
Mhm.
Ja?
Mir fällt übrigens noch ein Grund ein, neben den Kundenwerten und dieser Frage Push oder Pull, die Skalierungsfähigkeiten, ne? Also viele, wenn du jetzt in der Versicherung, wenn du CMO einer Versicherung bist, dann hast du mehrere Probleme, aber eins deiner Probleme, die du auf jeden Fall hast, ist Profitabilität der Kundengewinnung und die Skalierung der Kundengewinnung, weil die meisten sind dann brutal abhängig von den Vergleichern.
Ja.
Das ist ja auch krass, wie groß die Abhängigkeit von, also wir alle reden über die Suchmaschinen, aber die Vergleicher sind ja im Grunde nochmal besonders krass, weil sie dann auch die Marge runterbringen. Ne?
Absolut.
So. Ja. Und das ist ja bei Lead-Gen, umgeht man das ja. Ne? Man umgeht die Suchmaschine und man umgeht auch die Vergleichsplattformen.
Absolut. Also der Fokus liegt eigentlich auf Social. Der Fokus liegt darauf, Kanäle wie TikTok, wie Instagram, wie Facebook.
Und damit reiner Impuls. Ne?
Ja, das, gut zum Laufen zu bringen.
Ja.
Ja. Und wir sehen, das einfach in sehr, sehr vielen Bereichen sehr gut funktioniert. Und wir machen es ja auch selbst genauso. Ja? Auch B2B-Lead-Gen.
Um eure
genau,
Leads zu gewinnen.
Genau, B2B-Lead-Gen funktioniert auch sehr gut über Social. Da haben wir uns auch damals immer sehr viele den Vogel gezeigt und meinten, ja, wie kannst du denn überhaupt B2B-Leads, also Unternehmen, Unternehmenskunden gewinnen über Social?
Wenn ich das nicht glauben wollen würde, würde ich sagen, ja gut, das funktioniert nur, weil ihr Marketeers anspricht und die
auf Facebook
und die sind zwar Instagram erwachsen, aber hängen trotzdem bei TikTok ab.
Ja.
Aber das ist vermutlich nicht so. Ne?
Also ich glaube, das kannst du auch genauso machen, wenn du ein Produktmanagement-Tool verkaufst.
Ja.
Das sehen wir auch. Ne? Oder wenn du Kunde von uns ist GetPress, die bringen ihre Firmenkunden oder Unternehmen in die Presse. Ja?
Mhm.
Und auch da können die halt sehr, sehr gut über Webinare, Gated Content Initiativen oder individuellen Angeboten, Angebotskonfiguratoren können die natürlich auch sehr, sehr gut neue Kunden gewinnen. Mhm. Und das ist etwas, was wir in diesen Bereichen einfach sehr erfolgreich wiedererkennen.
Gibt es noch irgendwelche Muster, die wir von den Industrien ableiten können? Oder wollen wir mal über die, was funktioniert, wie gut, also um mal so eine Strecke durchzugehen? Ja. Weil, also wir können aber auch springen, ne? Wir können auch zwischen Beispiele aus Industrien nehmen, gut oder schlecht, das ist mir vollkommen egal.
Ich glaube, was sehr, sehr spannend ist, es sich mal genau anzugucken, wenn wir mal so einen Flow auseinandernehmen, wann funktioniert es eigentlich gut und wann funktioniert es nicht
so gut? Komm, lass uns mal einen Flow auseinandernehmen. Es ist natürlich schwer jetzt in einem Podcast, wo man das nicht sieht, aber du kannst ja gut beschreiben.
Ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Also ich glaube, was wir zunächst einmal sehen, das ist für uns einfach so der Leitspruch, den wir auch immer wieder unseren Kunden mitgeben. Convenience is king. Ja? Mhm. Also es muss sich einfach gut anfühlen. Mhm. Und deshalb funktioniert auch kein normales Formular, weil das erste, was du machen musst beim Formular ist, denken. Du wirst nachher
du musst
gefragt und du musst auf einem kleinen Screen tippen, deinen Namen eintippen, deine E-Mail-Adresse eintippen und deine Telefonnummer eintippen und so weiter und so fort. Und das musst du eben machen, ohne investiert zu sein. Weil das Zweite, was wir sagen, ist, in for a penny, in for a pound. Ja? Wenn du mit einer, wenn du mit einer einfachen Frage startest, dann bist du, sind deine Kunden oder sind deine Website-Besucher, sind halt Investierter. Ja?
Ich glaube, es ist so eine Art Crescendo, absolut, der komplex ist.
Die klicken sich durch. Ja? Und genau das möchtest du ja haben. Die sollen sich durchklicken, das soll sich custom anfühlen, das soll personalisiert sein. Und deshalb sagen wir immer, starte mit einer einfachen Frage. Ja? Wir haben auf unserem B2B-Lead-Gen-Flow starten wir häufig mit der Frage, does your business have a website? Super einfache Frage.
Ja.
Und du siehst es auch genauso, wenn du dir einen Metring anguckst oder auch einen McMakler. Ja, McMakler fragt, welche Art von Immobilie wollen sie verkaufen? Das weißt du immer.
Ja, klar.
Das weißt du immer. Oder du weißt auch immer bei Metring, in welchem Bereich du deine Ausbildung gemacht hast. Du musst nicht nachdenken. Ja, aber wir haben auch schon Leute gesehen, die gefragt haben, hey, wie möchtest du am liebsten zur Arbeit fahren? Weil sie dachten, okay, es ist kundenzentrierter.
Ja.
Und aber es bringt halt die Leute zum Nachdenken.
Ja, okay. Also es muss easy sein.
Der Anfang muss easy sein.
Aber es muss sich schon irgendwie relevant anfühlen.
Absolut muss es sich relevant anfühlen. Ja, und ich glaube, es muss sich halt auch immer relevanter anfühlen. Und es soll ja auch natürlich für deinen Kunden und für dich hinterher einen Mehrwert haben. Ja. Du möchtest deinen potenziellen Kunden gut qualifizieren.
Ja.
Und auf der gleichen Seite möchte sich dein Kunde ja auch abgeholt fühlen. Das heißt, du möchtest ihm ja auch keine Wegwerffragen stellen, bei denen er denkt, die sind ja komplett irrelevant für mich. Ja. Das ist ja eben der Grund, warum alle Unternehmen natürlich sehr, sehr stark dann eben damit arbeiten, konditionelle Logik einzusetzen. Das, die ganze Experience zu personalisieren. Bei einem Lemonade gibst du halt sehr früh schon deinen Vornamen ein und danach wirst du halt nur noch mit deinem Vornamen angesprochen. Ja. Oder du kaufst eine Tierversicherung, dann gibst du den Namen deines Tieres ein.
Himmel.
Und machst ja wirklich alles sehr custom.
Ja.
Und im Hintergrund stellst du natürlich all die möglichen Fragen, die du brauchst, um das Offer zu berechnen. Ja. Das machen die bei uns mit so Kalkulationen, einem Tool. Das können sie alles unkompliziert konfigurieren. Und dann ist es einfach schnell umgesetzt. Und dein Kunde sieht dann hinterher auch wirklich einen Wert daraus. Ne? Genauso wie du ja auch wirklich einen Immobilienwert bekommst, wenn du danach fragst, bekommst du auch den Wert. Ja?
Dieses Immobilienbeispiel fand ich, also immer aufpassen mit diesen Panel of One-Beispielen, ne? Aber es ist ein Podcast von uns beiden, dann kann ich ja ein Panel of One bringen. Allein dieser erste Schritt, ne, dieses Lustmachen, egal was es ist, wenn man auf Versehen draufgeklickt hat und dieses, oder auch bei Solar, ne? Was haben sie für ein Dach?
Absolut.
Die Fragen sind so einfach, wenn du auf diesen Bildern nicht erkennst, was du für ein Dach hast, dann hast du ein ganz anderes Problem. Und so geht es dann die ganze Strecke weiter. Oder anderes Beispiel fand ich auch einen unglaublich guten Flow, weiß ja nicht, ob der von euch ist oder nicht, hier von Auto 1, wir kaufen dein Auto.
Ah ja, das ist gut, der ist leider nicht von uns.
Himmel ist das gut. Ja. Also ich habe ungefähr ein Jahr lang gebrauchtes Auto nie verkauft und dann irgendwann, weil die Versicherung wieder abgebucht wurde, gesagt, okay, du musst dieses Auto jetzt verkaufen.
Ja.
Ich habe noch nie so eine gute, für so ein komplexes Thema wie einen alten Volvo zu verkaufen, noch nie so einen guten Prozess gehabt.
Absolut.
Das hat ja bis zum Ende Spaß gemacht.
Absolut.
Das Einzige, was sie nicht konnten, war, also anderes Thema, was sie nicht gut konnten, war das CRM dazu. Der Flow war immer super. Egal, ja, wenn ich auf jeder deren Seite, inklusive dieses Bewertungsding, also ja, selbst wenn du dann bei dem, ja, dem Fall da in der, an dem Typen da saß, der ja mit seinem iPad zu mir kam,
ja,
so, nur das CRM war praktisch wie von einem anderen Planeten, also auf einem schlechteren Planeten. Ja. Okay. Aber da sieht man, wie, und ich hatte keine, ich habe zu keinem Zeitpunkt überlegt, noch einen weiteren Anbieter reinzukriegen, weil der Prozess so super war.
Absolut. Und da siehst du auch, wie sehr sich das auszahlt, ne? Weil worin haben die investiert? Die haben halt, die senden ja unfassbar viele API-Calls und wieder aus ihrem Flow raus.
Die ganze Zeit.
Genau. Ja. Um dann zum Beispiel weitere Informationen zu deinem, also aktuelle Informationen nach deinem Auto herauszufinden, um Kalkulationen zu machen und so weiter und so fort. Da ist ja ständig eine Kommunikation da. Das ist ja nicht nur quasi das Frontend, sondern es ist halt sehr viel Business-Logik, die dahinter passiert. Ja? Und da siehst du auch hinterher auch nochmal wieder, wie komplex dieses Thema eigentlich wird, wenn du es richtig gut machst. Aber wenn das dein Kanal ist und wenn das dein Business-Model ist, ja, und das ist ja eigentlich bei jedem der Fall, der ein komplexes Produkt kauft,
das gibt's ja, ist
dann,
okay,
verkauft, dann musst du dieses Thema komplett raus haben.
Ja.
Ja, weil das ist ja hinterher der Flaschenhals. Ja, wenn du das halt nicht rausbekommst als ein Auto 1, als ein Mac-Makler, als eine Versicherung wie GetSafe oder Clark, ja, dann bist du halt schlechter in der Kundenakquise. Und wer schlechter ist in der Kundenakquise?
Verliert Marktanteile
ja, und der verliert dann halt auch in den nächsten Jahren. Und das
Ich bin da total, mich musst du nicht überzeugen. Ich frage mich immer nur, man muss jetzt kein Forensiker sein, um rauszufinden, dass das wirklich ein total relevanter Faktor ist. Und jetzt, wenn du aber mit Marketeers sprichst und auch mit Product Ownern in Unternehmen, die jetzt keine Challenger sind. Du hast jetzt ganz viele Industrien genannt, wo du für die Challenger oder du hast die Challenger als Beispiele genannt. Man könnte jetzt so ein bisschen, wenn man jetzt so Lagerbildung machen müsste, dass eher so die Incumbents, also die alten Platzhirschen, dass die da ein bisschen langsamer sind.
Ja.
Oder sie haben kein wirtschaftliches Interesse. Also ich verstehe das zum Beispiel irgendwie, wenn du Solarförderung beantragst, da musst du Formulare ausfüllen, also ein mittelbegabter Norddeutscher versteht die nicht.
Nee.
Also ich verstehe die nicht. aber bei Around Home oder bei Solar etc. das zu machen, verstehe ich sofort. Jetzt muss man sagen, okay, anderes wirtschaftliches Interesse. Wenn ich aber jetzt eine 0815-Versicherung bin und ich mache alles das, was du gesagt hast, nicht so gut, ne? Also diese Convenience nach vorne bringen, dann ist das so, also dieses Spielerische in den Funnel reingezogen werden, dann auch so eine Sache. Was glaubst du, läuft bei diesen Unternehmen schief, dass sie das nicht so anwenden?
Sehr gute Frage. Ich hab dazu auch eine sehr witzige Story. Aber ich glaube, was halt schief läuft.
Erzähl ruhig witzige Stories. Das ist ein Podcast. Die leben von witzigen Stories.
Also, ich glaube,
kannst den Namen ja weglassen.
Ich habe mal mit einem Vorstand einer großen Krankenversicherung gesprochen. Und es war gerade ganz zu Anbeginn unserer Journey. Wir sind ja auch wirklich im Versicherungsbereich, da haben wir eigentlich laufen gelernt. Ne? Unsere ersten großen Kunden waren Versicherungskonzerne. Und ich kann mich aber an ein Gespräch sehr, sehr lebhaft erinnern. Saß ich bei denen vor Ort und habe eben, wie gesagt, mit dem Vorstand von der Krankenversicherung gesprochen und habe dem erzählt, hey, da müssen wir was machen und so weiter und so fort. Und dann hat er auch die Preise gesehen und gesehen, was es auch alles kostet.
Deine Fief, deine
unsere Fief, genau. Ja. Und seine Reaktion war, wir können doch eigentlich weiter unsere E-Mails schicken. Die können wir kostenlos rausschicken mit einem PDF. An unsere Kunden oder auch an potenzielle Kunden. Da ging es, etwas speziell, die haben halb Millionen Kunden, und da ging es natürlich eher um die Reaktivierung von Bestandskunden, von den sogenannten Karteileichen, Aber da war quasi auch der Ansatz zu sagen, es gibt doch eine kostenlose Alternative, Und das Problem ist einfach, dass die Leute nicht verstehen, dass sich die kostenlose Alternative für ihre Kunden nicht anfühlt und den Vertrieb halt nicht vom Kunden ausdenken, sondern von sich ausdenken,
Das sind ja auch trotzdem Mörder-Opportunitätskosten eigentlich.
Das sind Mörder-Opportunitätskosten und das Ding ist natürlich auch, wenn diese Unternehmen schlecht in der Kundenakquise sind, dann aber auch sich nicht bewegen, wenn es darum geht, ihre Bestandskunden zu behalten und ständig auch weitere Budget-Cuts machen und so weiter und so fort. Ja? Dann verlieren sie hinten raus ihre Bestandskunden, die ihnen eigentlich jahrelang treu gewesen sind und jetzt aber sagen, hey, ich habe hier gerade einen modernen Versicherer, der mich geil anspricht, der individuell auf mich eingeht, der digital ist. Mhm. Ja, und können halt vornherum auch keine neuen Kunden gewinnen. Ja.
Also,
wollen dann quasi, haben dann zwei große Probleme, die sie lösen müssen. Einmal, ja. Hey, wir brauchen mehr neue Kunden, mhm. weil unsere alten Kunden, die sind, mhm. ja, die entweder die sterben mhm. oder die sind halt irgendwie, wir verlieren die. Mhm. Ja, und so, glaube ich, also das ist so ein Wandel, ich glaube, der tritt halt nicht direkt ein. Ja, der tritt halt allmählich ein. Mhm. Und ich glaube, du hast halt, um deine Frage jetzt mal zu beantworten, mhm. du hast einfach zu viele Zielkonflikte in so einem Unternehmen und ja. so viele Interessen, die erstmal aligned werden müssen,
ja.
ja, damit du hinterher dann in eine Situation kommst, in der du sagen kannst, ja, warum sind wir nochmal hier zusammengekommen mhm. und welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Ja. Ja, und ich glaube, das passiert in den Augenblicken dann zu selten, dass du einfach mal eine Entscheidung triffst und dich bewegst
ja.
und dann auch eben diejenigen empowerst, die wirklich das größte Interesse haben, auch ihren Business-Outcome nach vorne zu bringen. Ja? Warum sage ich das? Ich glaube, das ist, darüber wird nie gesprochen, auch in unserem Kontext, No-Code. Ja? Ja. In unserem Bereich ist es einfach so, dass natürlich jede Abteilung immer irgendwie sein Business-Outcome hat. Es gibt einen Overarching, also ein übergeordnetes Unternehmensziel, ja. es gibt Abteilungsziele,
ja.
aber diese Abteilungen haben ja untereinander einfach ihre Interdependenzen. Mhm. Ja? Was du machen kannst durch No-Code, ja, mhm. ist, dass du ja eben die Möglichkeit hast, diejenigen, die auch wirklich das Interesse haben, ihr Abteilungsziel zu erfüllen, mhm. selbst in die Verantwortung nehmen kannst. Sie haben sind nicht abhängig dann irgendwie von einem Entwicklungsdepartment, sondern die können ihren Erfolg selbst beeinflussen. Mhm. Ja? Und das ist eben das, was wir auch eben bei größeren Konzernen jetzt bei uns sehen, ja? mhm. wo wir auch damals gedacht hatten, ganz ehrlich, wir haben damals gedacht, die werden doch niemals Hayflow-Kunden. Die haben mhm. 6.000 Entwickler, weiß ich. Mhm. Ja? Warum sollten die jemals Kunden werden?
Eine riesen Legacy-IT.
Legacy-IT und super viele Datenschutzthemen. Ich meine, die haben wir alle gelöst mittlerweile, mhm. ne? aber wir dachten immer, die würden ja niemals Kunden werden, weil die ja die Ressourcen haben. Mhm. Aber es geht ja hinterher um das Empowerment von mhm. den Leuten, die hinterher ihr Business Objective erreichen wollen.
Ja.
ja?
Und das ist ja auch so ein ganz zentraler Punkt. Gerade bei, ist mir vorhin so aufgefallen, es passt ja nicht gut, dass dieser Podcast Marketing Transformation Podcast heißt. Dieser Zielkonflikt, aber auch die Abhängigkeiten von den einzelnen Abteilungen. Wenn sie sich mit IT-Themen treffen, ist ja meistens dann so, dass auch wenn Ressourcen da sind, es gibt ja so eine Art Priorisierung.
Ja.
Und es ist dann ganz schwer, gerade für Marketeers stelle ich das immer wieder fest, dass es sehr, sehr schwer ist, dass sie sich ihr Gehör bei IT-Prozessen wirklich verschaffen. Es sei denn, es ist eine reine Marketingbude, ne? Aber wenn das Unternehmen sind, die ein Produkt, eine Versicherung, einen großen Bestand haben, dann ist es selten so, dass Marketing da wirklich vielleicht fürs Marketingbudget die größte Ansage hat, aber für IT-Priolisten. Also es gibt übrigens eine Parallele im damals, ein bisschen zwischen deinem und meinem damals, als es um Testing ging.
Ja.
Testing, ne? Weil sonst muss man das serverseitig, kann man das clientseitig machen, muss man für jeden Test irgendwie ans Mutterschiff rangehen.
Ja.
Damals war so die Ausrede, wir können nicht testen, welches Produkt besser performt, in welchem Segment, als diese jetzt so minimalinvasiven Testing-Tools nicht gab. Und das Gleiche geht jetzt auch bei der Kundenakquise und bei der Bindung weiter.
Ja.
Okay, die schönes Beispiel nochmal kurz zu den, was sind eigentlich gute Prozesse, also gute Lead-Prozesse und warum nicht da mal stehen geblieben? Ne? Also ich glaube, das Thema, dass das nicht, sagen wir mal, auf keinen Fall zum Erfolg führen kann, Lead-Gen schlecht zu machen oder gar nicht zu machen, ist glaube ich, ganz klar. Wenn ich so typische mittelgute Lead-Prozesse durchgehe, habe ich immer so eine Sollbruchstelle, wo ich mich jedes Mal frage, kann das richtig sein?
Mhm.
Das ist die Stelle, wo ich so heiß gemacht wurde, dass ich kurz vor dem eigentlichen Ziel stehe, wie zum Beispiel mein kostenloses Wertgutachten für meine Immobilie oder whatever, praktisch den Preiscode, wo ich das Gefühl habe, okay, jetzt muss ich nur noch fies meine E-Mail-Adresse angeben und dann passiert irgendwie was.
Ja.
Ist das ein Bug oder ist das ein Feature?
Kommt drauf an. Also, weil das ist tatsächlich ein Problem, das man aber lösen kann. Mhm. Ja? Wir sehen sehr deutlich, ich glaube teilweise 20-30% Conversion Improvements auf dieser Seite, von der du gerade sprichst, ne? Die klassischerweise von vielen Unternehmen so umgesetzt wird, dass sie sagen, wir fragen nach dem Vornamen, den Nachnamen, der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer auf einmal ab.
20-30 Conversion Improvement, also für, den Schritt.
Das, genau, sie müssen es aufteilen. Das ist eben genau das.
Wenn die Strecke.
Sie müssen hier auch die einzelnen Fragen aufteilen. Ich sage nicht, dass man den Vornamen und den Nachnamen nochmal aufteilen muss, ja, auf der Strecke, aber definitiv die Abfrage von der Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ja. Und was du machen kannst, wenn du smart bist, ist, dass du die Daten dann schon mal in dein CRM schickst und quasi die E-Mail-Adresse schon mal hast und als Bonus danach noch die Telefonnummer einsammelst. Ja. Das wäre quasi die Best Practice, das ist das, was wir hier empfehlen. Grundsätzlich, glaube ich, bin ich jetzt kein Freund davon, unnötige Friction zu verursachen. Ja, also wenn du direkt das Angebot customizen kannst und rausschicken kannst an den Kunden, dann mach das. Ja, wenn du direkt den Kunden anrufen kannst, mach das auf jeden Fall. Ja, ich würde aber nie dazu raten, unnötige Friction, also künstlich herbeizuführen. Ja. Das würde ich nicht machen.
Ich habe das Gefühl, das machen nur Anbieter, deren Mehrwert, also das, was sie mir für den Lied dann irgendwie liefern, so unter Druck ist oder so schlecht ist, dass sie aber keine Chance haben, mit mir sonst irgendwie in Verbindung zu treten. Also Beispiel, ne?
Ja.
Was spricht dagegen, praktisch das erste Angebot einfach rüber zu schicken über einen Weg, den du bestimmst oder sofort mit Download? Da gibt es auch Parallelen im B2B-Marketing, ne?
Ja.
Die alte Regel, die erste Funnel-Stufen-Lead-Gen-Regel war immer so, du tauschst im Grunde das White Paper gegen die E-Mail-Adresse und den Opt-in.
Ja.
So, das ist so der klassische Tausch, ne? Das glaube ich, ist jetzt, also es kann noch funktionieren, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht mehr State of the Art.
Ja.
Viele werden dann großzügiger und andere haben so ganz andere Konzepte, wie zum Beispiel Account-Based Marketing, wo es um gar keine Hürden mehr gibt, sondern die im Grunde nur noch Daten sammeln und dann versuchen, das Target so zu überzeugen, dass sie von sich auskommen.
Ja.
Wie geht das also nur über die, ist das kein technisches Problem, sondern nur ein konzeptionelles Problem? Diese Hürde zu vermeiden? Also das ist eigentlich die De-Anonymisierungshürde, ne? Das ist die Hürde, wo ich von einem anonymen Visit zu einem Prospect werde. Oder ist das gar nicht die größte Hürde? Das war ja so eine Hürde, die ich immer aus meiner User Experience gesehen habe. Aber wenn du sagst, hey, das ist gar nicht die größte, sondern die größte Strecke.
Die größte Hürde ist eigentlich, und da verlierst du tatsächlich die meisten, ist die Startseite. Ja?
Okay.
Du musst eigentlich vor allem die Startseite immer optimieren. Das heißt, wenn wir jetzt gerade auch an einer internen Lösung fürs AB-Testing arbeiten, dann fokussieren wir uns vor allem eben darauf, unseren Kunden zu zeigen, wie sie die Startseite optimieren können. Ja?
Was macht eine gute Startseite aus?
Sie ist kürzer als Unternehmen sie haben wollen. weil Unternehmen, ich meine, das ist ja bei uns allen so. Wir reden ja alle unfassbar gerne über uns selbst.
Ja.
Und wir möchten ja alle erzählen, welche Vorteile es bei uns gibt und was wir auch noch anbieten und warum wir besser sind als die Konkurrenz.
Ja.
Aber ein klares Wertversprechen zu haben und einfach reinzugehen mit einer sehr deutlichen Message und auch mit einer deutlichen Erwartungshaltung an den Kunden, was passiert in den nächsten Schritten.
Ja.
Das ist das, was du eigentlich liefern musst. Wir sind 80% des Traffics, den wir sehen, bei unseren Kunden, das laufen jetzt mittlerweile über 60-70 Millionen an Traffic drauf. Ja. Das ist mobile. Und du kannst nicht, kein Mensch möchte da wirklich komplett bis zum Ende runterscrollen, sondern du musst halt wirklich sehr klar sein in deiner Message.
Ja.
Und deshalb würde ich eher den Funnel-Step würde ich optimieren, als mich jetzt nochmal die ganze Zeit die Frage zu stellen, wie mache ich jetzt am Ende den Kontaktscreen? Ja?
Okay.
Den würde ich schon aufbrechen. Wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Best Practice, die wir empfehlen und von der wir auch sehen, führt zu einem deutlichen Conversion Improvement. Mhm. Aber ich glaube, der Kern liegt einfach wirklich in dieser Connection aus meiner Ad. Ja? Und was ich in meiner Ad auch an Wertversprechen und Erwartungshaltung formuliere und wie ich das aufgreife auf meine Landingpage.
Das ist der Inhalt, dass der Content dann rübergeroutet wird und nicht.
Ja, und es muss halt passen. Ja, und da kannst du natürlich auch schöne Sachen machen, wie dynamisch die Headlines einfügen und sowas. Ne? Das macht auf jeden Fall Sinn, dass ich da eben auch die Leute nochmal wiedererkenne in der Ad, dann auch auf deiner Landingpage. Ja. Und wenn unsere Kunden das machen, und das können sie auch in Heyflow genauso umsetzen, also auch die Landingpages selbst bauen, ja, dann sind sie einfach auch erfolgreicher.
Das sind ja auch, das ist schon ein super Beispiel, also dass das dynamisch ist und das halt nicht einmal so ein statischer Flow ist, sondern dass der super dynamisch ist und in ganz vielen Varianten sich dann anpasst. Diese API-Fokussierung, die habt ihr ja nicht nur am Anfang, sondern die ist ja auch im Prozess, im Funnel selbst. Hast du noch ein Beispiel, wo APIs ins Spiel kommen?
Ja, hundertprozentig. Ich habe ein super schönes Beispiel. Das haben wir gerade für einen Kunden umgesetzt. Es
ist selten, dass jemand in einem sagt, bei APIs praktisch so leidenschaftlich.
Es ist wirklich schön. Ja, es ist wirklich schön. Telefonnummer-Validierung.
Ja.
Ja, das ist ein super schönes Beispiel. Es gibt Databases, die es gibt Anbieter, die sind einfach komplett darauf fokussiert, Telefonnummern zu validieren. Mhm. Ja, und ich würde unseren Kunden immer empfehlen, so einen Anbieter mit einzubinden in ihren Flow. Ja, in ihren Heyflow.
Ja.
Ja, das ist das, was du machen kannst. Natürlich siehst du so einen leichten Conversion Rate Decrease, weil du halt weniger, ich sag mal, Fake Leads hast. Ja. Aber am Ende des Tages möchtest du ja Leads haben, mit denen dein Sales Team richtig gut arbeiten kann.
Ja, vor allen Dingen, du musst dich ja dann weiterqualifizieren. Absolut. Und wenn das nicht stimmt, dann hast du
Da würden wir zum Beispiel auch immer eher empfehlen, also Stand jetzt, wenn wir immer eher empfehlen, diese Telefonnummer-Validierung wie eine API zu machen, die wirklich nur im Background checkt, ob die Telefonnummer existiert und dann einfach nur quasi die Antwort zurücksendet.
Noch Beispiele, vielleicht zum Beispiel, so für Content-Sachen oder so?
Ja, ich finde, was ich jetzt zum Beispiel hier dann nicht machen würde, wäre eine SMS-Validation. Ja, das könntest du auch machen. Du kannst natürlich auch sagen, hey, ich schicke eine SMS dann an die Telefonnummer.
Weil das eine Hürde ist.
Ja, ist eine Hürde. Mhm. Dann du wechselst die App, dann musst du diesen Code kopieren, funktioniert nicht einwandfrei mit jedem Betriebssystem, funktioniert vielleicht auf iOS ganz gut, aber dann hast du da einfach größere Hürden, wieder mehr Friction. Mhm. Der Kunde muss arbeiten und ich will den Kunden halt nicht arbeiten lassen. Also Convenience is King, muss sich ja gut anfühlen. Und soll dir natürlich aber auch helfen. Das kannst du auch schön im Hintergrund machen über eine API. Ja.
Gibt's noch Situationen oder Beispiele, wo die API irgendwie anderen Content einspielt?
Mhm. Ja, klar. Also aktuelle Zinssätze. Du möchtest beispielsweise Financial Services, möchtest gerne irgendwie einen Kredit berechnen und möchtest dann eben auch auf Kreditkonditionen von verschiedenen Anbietern zurückgreifen. Mhm. Da kannst du natürlich eben auch Daten abrufen oder sollst Daten abrufen und im Financial Services-Bereich dann eben auch ein Angebot liefern, mit dem dein Kunde direkt arbeiten kann. Mhm. Ja. Und das ist insofern natürlich auch ein spannendes Beispiel.
Ja, richtig super. Klasse. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich würde dich trotzdem gerne fragen, so hast du sowas wie, gibt es sowas wie eine Checkliste? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt einige hier zuhören und denken, verdammt nochmal, ich müsste eigentlich auch mal mein Funnel besser machen. Mhm. Was sind so Dinge oder vielleicht auch so mal Dinge, die man vermeiden sollte? Mhm. Aber hast du irgendwie so eine Liste, die man an die Hand geben könnte, wie man dann praktisch einsteigt und schnell besser?
Also vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Ne? Also Punkt Nummer 1, Convenience is King. Mhm. Experience muss sich gut anfühlen. Ich brauche eine simple Landingpage, auf der ich halt sehr gut mein Wertversprechen vermittle. Zweitens, simple Einstiegsfrage. Mhm. Also mit einer simplen Frage zu starten, die der Kunde schnell beantworten kann, ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Drittens, 5 bis 7 Fragen maximal. Also wir empfehlen nicht deutlich mehr Fragen zu stellen, aber auch nicht weniger. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Bereich, der sich für uns und für unsere Kunden so besonders magisch anfühlt. Mhm. Und dann sehen wir natürlich eben auch, und das wäre ein weiterer Tipp, deutliche Conversion Improvements, wenn du eben schaffst, deinen Kontaktscreen aufzubrechen und nicht alle Fragen auf einmal stellst. Mhm. Ansonsten Clarity, also wirklich Klarheit in den Fragen, die du stellst. Du möchtest unklare Fragen vermeiden, die in irgendeiner Art und Weise Ambiguität ausstrahlen. Mhm. Und dann auch nochmal wirklich dieses Wertversprechen. Also es muss halt klar sein, warum du das machst. Und es muss sich natürlich auch personalisiert anfühlen. Das heißt, dieses Warum soll eine klare Erwartungshaltung formulieren und du sollst sie natürlich auch erfüllen können durch eine personalisierte Experience. Das heißt, durch ja, ein individuelles Routing durch ein individuelles Offer, das dann hinterher auch der Kunde bekommt. Das wären so die Top-Sachen, auf die ich hier achten würde.
Ja, okay, cool. Jetzt so von wegen, ich muss auch wieder über die Themen denken, warum man das nicht machen sollte. Du hast vorhin so ein Beispiel genannt von dieser Anekdote, was die Kosten angeht.
Ja.
Ich könnte mal sagen, die Kosten, Opportunitätskosten, also die Kosten der Unterlassung, das ist... muss jeder für sich selbst wissen. Aber ich umgehe ja im Grunde meine eigenen IT, also ein bisschen, so No-Code hat ja immer so ein bisschen das Versprechen, dass das von der Komplexität her beherrschbar ist und ich eventuell, natürlich baue ich die APIs in meine anderen Systeme.
Ja.
Gibt es irgendwie so eine Indikation, ich meine jetzt nicht nur die Kosten eures Tools, ihr seid ja nicht vergleichbar mit einer Salesforce-Integration, das ist ja ein ganz anderer Schnack, also viel, viel minimalinvasiver. Aber gibt es irgendwie so eine Art Budgetvorstellung, die man haben sollte, wenn man so einen Flow angeht, und jetzt rein von der technischen Seite, um ihn zu verbessern? Also redet man dann in der Regel von großen sechsstelligen Jahresbudgets, die man braucht, um das zu regeln, oder sind das nicht viel eher deutlich kleinere Summen? Das
sind deutlich kleinere Tickets, ne? Also ich würde sagen, wenn man es richtig gut machen würde, dann ist man so im fünfstelligen Bereich, im kleinen fünfstelligen Bereich auf einer Jahresbasis. Aber wenn man möchte, kann man sogar noch darunter liegen.
Ja.
Also da muss man gar nicht viel Geld in die Hand nehmen. Und gerade wenn du, oder nicht viel Budget in die Hand nehmen. Und gerade wenn es um das Thema kostfunktionale Kollaboration geht und um die Kollaboration zwischen Marketing und Data und Engineering, sehen wir eigentlich auch sehr schöne Ergebnisse. Ja, du kannst ja mit einem Hayflow beispielsweise, kannst du mit mehreren Leuten an einem Flow arbeiten. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist eigentlich immer nur, dass der Owner des Marketing Department ist.
Ja. Oh, ein wichtiger Punkt,
Dass der Owner des Marketing Department
ist. Und nicht die IT zum Beispiel.
Und nicht die IT, aber die IT kann ja immer reingeholt werden. Und das ist bei uns auch, weil du kannst ja zum Beispiel auch noch einen Hayflow, kannst du ja auch noch custom coden. Das heißt, du kannst ja auch noch JavaScript, CSS, HTML und so weiter und so fort. Das kannst du alles machen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass der Startschuss vom Marketing-Team gelegt wird, die eben auch hinterher Conversions und Leads own. Ja, das ist ja in der Regel deren Business Objective, Conversion Rate zu erhöhen. Ja. Und dass aber auch grundsätzlich das Team eingeladen wird, mit daran zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dann ist man auch sehr, sehr erfolgreich als Unternehmen, wenn man da die Cross-Functional Collaboration gut hinbekommt.
Ja. Und ganz nebenbei, das kann man ja auch verhältnismäßig gut rechnen. Ne? Also das ist ja jetzt nichts, was irgendwie im Okkulten bleibt, sondern du kennst ja den Wert eines Leads, du kennst die Abbruchquoten, du kannst einen Vorher-Nachher-Vergleich anstellen.
Ja.
Und du kennst auch im Grunde die Kosten des Marktanteiles, den du gewinnen möchtest. Ne?
Absolut.
Und du kennst auch die Kosten der Alternativen, also was nicht Lead-Gen ist, wenn man jetzt gar nicht so sagt, den Prozess selbst, sondern du weißt, was du für Kosten hast auf Vergleichsplattformen oder in auktionsbasierten Suchmaschinen.
Ja.
Ja. Richtig gut. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitermachen. gerade so auf der KPI und ROI-Seite gibt es sicherlich viel zu diskutieren, aber mir war es erstmal wichtig, so einen wirklich fundierten und tiefen Einblick zu kriegen, wie viel Potenzial und vielleicht auch welche Fallstricke im Lead-Gen irgendwie liegen.
Ja.
Dafür ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, richtig, dass ich Spaß hier sein durfte. Danke.
So. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der so emotional beim Thema API-Connect. Richtig gut. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Danke sehr.
Und freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Bis dann.
Sehr gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.